Fips ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im digitalen Kabelnetz und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren.
Fips. Das Radio lebt. Das Schülerradio-Projekt auf Radio Fips. Schülerradio. Heute mit der Messebergschule aus Donsdorf.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Fips. Wir sind die Projektgruppe Schülerradio an der Messebergschule. In der Projektwoche von dem 15.07. bis zum 19.07.2024 haben wir über das Thema Berufe recherchiert. Wir konnten Interviews mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von verschiedenen Firmen aufnehmen, Bericht erstellen und einige Beiträge einsprechen. Daraus wurden zwei tolle und informative Sendungen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, mein Name ist Lia.
Und mein Name ist Elia. Wir möchten euch heute recht herzlich zu unserer Radioreportage mit dem Thema Bildungspartnerschaft am Beispiel der Messelbergschule, Abkürzung BO-MBS, in Donsdorf begrüßen.
Eine Bildungspartnerschaft an Schulen ist eine Kooperation zwischen Schulen und externen Partnern aus der Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Verwaltung oder anderen Bereichen.
Ziel dieser Partnerschaft ist es, die Bildungs- und Erziehungsarbeiten der Schulen zu unterstützen und zu ergänzen.
Wesentliche Aspekte der Bildungspartnerschaften lassen sich in 6 Kategorien unterteilen.
Die erste Kategorie ist die Förderung der praxisnahen Bildung. Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen und anderen Organisationen können Schülerinnen und Schüler praktische Einblicke in verschiedene Berufsfelder und Arbeitsweisen erhalten.
Die zweite Kategorie umfasst die Förderung von Kompetenzen. Bildungspartnerschaften zielen darauf ab, die fachlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen der Schüler zu stärken. Dies geschieht beispielsweise durch Workshops, Projekte, Praktika und andere gemeinsame Aktivitäten.
Drittens wird die Berufsorientierung unterstützt. Schulen können durch Partnerschaften ihren Schülern bessere Einblicke in verschiedene Berufe und Ausbildungswegen bieten, was die Berufsorientierung und Entscheidung erleichtert.
Zum Beispiel durch zusätzliche Kurse, AGs oder besondere Projekte in den Bereichen Naturwissenschaften, Technik, Kunst oder Sport.
Bildungspartnerschaften können des Weiteren dazu beitragen, Bildungsbenachteiligungen abzubauen, indem sie gezielte Angebote für benachteiligte Schülerinnen und Schüler schaffen.
Zuletzt profitieren die Schulen von einem Netzwerk aus verschiedenen Partnern, was den Austausch und die Zusammenarbeit fördert und neue Möglichkeiten für die schulische Arbeit eröffnet.
Die konkrete Ausgestaltung einer Bildungspartnerschaft kann je nach Schule oder Partner sehr unterschiedlich sein und hängt von den spezifischen Zielen und Bedürfnissen ab. Hierzu werden euch später noch Valentin und Amelie die Konzeption der Messebergschule vorstellen.
Die Messebergschule hat 42 Bildungspartnerschaften aus dem näheren Umfeld der Stadt Donsdorf. Ins Leben gerufen wurden diese im Jahr 2014.
Fips und das Radio lebt.
Ich bin Alkasem.
Und ich bin Lina. Wir haben Frau Rust und Herr Töre von der Firma Printing Elektrotechnik hier vor Ort. Stellen Sie sich doch bitte beide mal vor.
Also mein Name ist Sandra Rust von der Firma Printing Elektrotechnik. Bin ja schon vorgestellt worden. Meine Tätigkeit bei der Firma Printing ist seit 15 Jahren schon die Ausbildungsleitung, ja, die ich aber natürlich mit meinem Kollegen zusammen mache.
Guten Tag, mein Name ist Isa Töre. Ich bin bei uns technischer Ausbildungsleiter bei der Firma Printing Elektrotechnik. Und meine Schwerpunkte bei der Firma ist die Betreuung der Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik.
Elektrik ist nicht gleich Elektrik. Was machen Sie denn?
Wir bei der Firma Prinzing Elektrotechnik kümmern uns schwerpunktmäßig um Groß- und Industrieprojekte, wie zum Beispiel die komplette Elektroinstallation, zum Beispiel bei Stuttgart 21, bei dem neuen Zugbahnhof. Das, was wir zum Beispiel auch machen, ist, wir arbeiten viel für Mercedes, wenn die ein neues Werk bauen, wie zum Beispiel auch neue Batteriewerke von Mercedes. Oder was wir auch machen, sind Flughäfen. Wir bauen zum Beispiel den neuen Flughafen in Frankfurt. Da machen wir die komplette Elektroinstallation, egal ob es da um Beleuchtung, um Steuerung, um Regelungstechnik geht. Das kommt alles von der Firma Prinzing.
Frau Rust, dann sind Sie ja bundesweit tätig.
Ja, wir haben Projekte in Deutschland, ja, ganz Deutschland verteilt, unter anderem natürlich so, wie der Horthörer schon gesagt hat, in Frankfurt. Dann haben wir viel im Stuttgarter Raum, München, ja, in Hamburg haben wir ein paar tolle, interessante Projekte.
Herr Thöre, wie wird man Elektroniker bei der Firma Prinzing?
In der Regel ist es bei uns ganz einfach. Standardmäßig macht man einen guten Hauptschulabschluss oder einen Realschulabschluss. Und dann kann man sich bei uns über verschiedene Wege bewerben, egal ob das jetzt nun online eine Kurzbewerbung ist, die man uns zukommen lässt, oder ganz normal eine Bewerbung über Papier. Und dann wird man bei uns eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Und wenn dann alles klappt, fängt man bei uns die Ausbildung an. Die geht dann 3,5 Jahre. Ja, das ist die Regelausbildungszeit. Wenn man sich gut anstellt und bei guten schulischen und betrieblichen Leistungen besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man die Ausbildung verkürzt auf 3 Jahre.
Und Frau Ross, was verdient man denn da?
Ja, also das ist so, dass man im ersten Ausbildungsjahr 1.050 Euro bekommt, ab dem zweiten Jahr 1.100, ab dem dritten dann 1.200 Euro und das vierte Lehrjahr, dort verdient man dann 1.300 Euro. Ja, die Staffelung geht aber so alle 2 Jahre hoch immer wieder. Also die Auszubildenden werden dann auch gehaltsmäßig immer alle 2 Jahre angepasst.
Wann wurde die Firma denn gegründet, Herr Thöre?
Die Firma Prinzing wurde 1990 von Herrn Prinzing selber gegründet und inzwischen 34 Jahre her. Und der Herr Prinzing ist noch immer Geschäftsführer.
Wie sieht die Firma in 34 Jahren aus, Frau Rust?
Ja, das ist eine gute Frage. Also da der Herr Prinzing ja aber, denke ich, Nachfolger hat, werden die Firma, denke ich, irgendwann übernehmen und hoffe oder denke, dass das so weitergeht wie bisher und die Firma mit Sicherheit bei der doppelten Anzahl der Mitarbeiter ist.
Kommen wir zur Digitalisierung. Herr Thöre, arbeiten Sie schon mit KI zusammen?
Interessante Frage. Auch wir als Firma Prinzing arbeiten mit der KI zusammen und haben mit der KI viele Prozesse bei uns in der Firma optimiert und wir arbeiten stetig intern auch an unseren Prozessen.
Welche Voraussetzungen benötigt man, Herr Thöre, für die Ausbildung zum Elektroniker?
Wenn man bei uns eine Ausbildung zum Elektroniker machen will, braucht man technisches Verständnis und handwerkliches Geschick müssen natürlich unsere Auszubildenden mitbringen. Zudem sollten natürlich die Schulfächer Mathe, Technik und Physik gut sein.
Frau Rust und Herr Thöre, wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie uns den Beruf des Elektronikers näher gebracht haben.
Vielen Dank an die Lina und an den Alkasem. Hat sehr Spaß gemacht. Wir kommen gerne wieder.
Auch von meiner Seite großes Lob an euch zwei. Habt ihr ehrlich super gemacht und macht weiter so. Vielleicht hört man ja euch zwei in Zukunft öfter im Radio.
Hallo, mein Name ist Sven.
Und ich heiße Lina. Wir haben jetzt den Raumausstatter Herr Straub in unserem Klassenzimmer. Herr Straub, stellen Sie sich doch bitte mal vor.
Mein Name ist Daniel Straub und ich wurde angefragt, ob ich nicht Lust habe, Ihnen den Beruf des Raumausstatters vorzustellen. Ich selbst habe einen kleinen Raumausstatterbetrieb in Bad Überkingen und bin ehrenamtlicher Obermeister der Raumausstatterinnung.
Die allererste Frage. Herr Straub, was macht überhaupt ein Raumausstatter?
Der Raumausstatter, das ist ein sehr interessanter Beruf. Du machst alles, was im Raum sich befindet. Von Boden bis Decke, an den Wänden, an den Fenstern, Dekorationen, verarbeitest Materialien, machst frische Polster auf irgendwelche Möbel. Auf jeden Fall ein sehr abwechslungsreicher Beruf, wo es einem nie langweilig wird.
Was mögen Sie an Ihrem Beruf, Herr Straub?
Auf jeden Fall zu sehen, was man geschaffen hat, abends die Tür zuzumachen und rauszugehen, die Kunden zurückzulassen mit einem freudigen Lächeln im Gesicht und zu hören, dass der Boden gut ist, dass er sich gut pflegen lässt, dass er das, was man geschafft hat, eine tolle Arbeit ist, wo die Kunden viel Freude dran haben.
Warum haben Sie sich für den Beruf entschieden, Herr Straub?
Wahrscheinlich, weil mein Opa das schon gemacht hat und mein Papa das schon gemacht hat und vielleicht bin ich darauf auf den Beruf gekommen, aber auch, weil es ein Beruf ist, der einfach ganz viel Spaß macht und den ich jederzeit wieder machen würde.
Was macht denn ein Raumausstatter genau, Herr Straub?
In der Regel gehen wir zu Kunden und erfüllen denen ihre Wünsche. Wir verlegen Bodenbeläge sämtlicher Art, PVC, Linoleum, Parkett, Laminat und ganz viele andere. Wir gestalten die Wände neu, wir streichen die Wände, wir tapezieren die Wände, wir fertigen Dekorationen für die Fenster an, Sonnenschutz, Sichtschutz, für Büros, Schallschutz und wichtige Themen. Wir sind teilweise auch im Außenbereich tätig mit Markisen und Jalousien und wir bereiten Polster auf, die oft Lieblingsstücke sind von früherer Zeit, damit wir die erhalten können und diese den Kunden weiterhin erfreuen dürfen.
Herr Straub, Sie haben gerade was gesagt über Obermeister der Innung. Was macht denn der überhaupt?
Der Obermeister der Innung, der geht auf Sitzungen, die die Kreishandwerkerschaft veranstaltet. Er ist Ansprechpartner für Betriebe und Personen im Kreis Göppingen. Er ist auch zuständig bei Lossprechungsfeiern die Gesellenbriefe zu übergeben und dort bei dem freudigen Ereignis, dem Abschluss der Ausbildung dabei zu sein. Und das macht er tatsächlich alles ehrenamtlich.
Welche Ausbildung braucht man zum Raumausstatter, Herr Straub?
Die Ausbildung ist die Ausbildung zum Raumausstatter. Sie dauert 3 Jahre. Voraussetzungen sind keine großen besonderen, ein Hauptschulabschluss und einfach auch viel Interesse und Freude am handwerklichen Ausführen, kreatives Herangehen, Vorstellung für das, was man am Ende macht, ein Gespür für Design und Stil könnte man mitbringen, sollte man mitbringen und auch gern mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Das ist sehr wichtig für den Beruf des Raumausstatters.
Herr Straub, wenn ich bei Ihnen arbeiten würde, wie viel Geld würde ich verdienen?
Im ersten Arbeitsjahr würdest du 820 Euro bekommen. Das steigert sich dann auf 900 bis 1000 Euro im dritten Lehrjahr. Nach der Ausbildung sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Der Einstiegsgehalt beim Gesellen liegt dann bei 2500 Euro.
Super, wie findet man denn einen Ausbildungsplatz bei Ihnen?
Von unserem Verband gibt es eine neue Kampagne unter www.generationhandwerk.de. Findet ihr alle gemeldeten Stellen. Und wenn ihr ein Praktikum machen wollt, dürft ihr euch gern in unserem Familienbetrieb melden, der seit 87 Jahren besteht. Ein Praktikum ist immer möglich. Da findet ihr dann schnell heraus, ob der Beruf für euch geeignet ist.
Welche Aufstiegsmöglichkeiten hat man denn, Herr Straub?
Als Raumausstatter bist du zuerst Geselle. Wenn du dich dann weiterentwickeln willst, kannst du auf die Meisterschule gehen, den Meister ablegen und auch einen Techniker oder einen Gestalter im Handwerk machen. Oft suchen auch Betriebe einen Nachfolger. Das heißt, du kannst dich dann, wenn du willst, auch selbstständig machen und da dann in deinem eigenen Betrieb aufgehen und dich verwirklichen.
Die KE hält überall Einzug. Ist das bei Ihnen auch so, Herr Straub?
Immer mehr, muss man sagen. Wobei ich froh bin, dass wir das, was wir ausführen, nicht mit künstlicher Intelligenz machen, sondern mit unseren eigenen Händen. Man muss einfach die Hand anlegen, einen Teppich einschneiden, geht nicht mit Maschinen. Natürlich bei der Beratung findet KI auch immer mehr Einzug, zum Beispiel beim Visualisieren von Räumen. Inzwischen kann man Fotos hochladen und sieht das fertige Objekt, wenn man es auch noch nicht ausgeführt hat.
Herr Straub, wir bedanken uns für das Interview und wünschen Ihnen noch viel Spaß als Raumausstatter.
Ich danke euch für das Interesse am Beruf des Raumausstatters und würde mich freuen, viele von euch in unserem Beruf sehen zu können.
Hallo, wussten Sie schon? Alle 11 Minuten verliebt man sich hier bei Radio Fips in eine Single. Mm. Drum machen Sie es wie ich. Fipsen Sie jetzt.
So läuft das.
Ich bin Elia.
Und ich bin Lia. Und gegenüber sitzt Herr Dominik Wild. Können Sie sich bitte kurz vorstellen, Herr Wild?
Hallo, ich bin Dominik Wild. Ich bin Inhaber der Firma Holzschmiede. Wir haben im Jahre 2015 haben wir unseren Betrieb gegründet und wir sind aktiv in der Ausbildung durch die Schreinerinnung.
Wie viele Mitarbeiter arbeiten bei Ihnen, Herr Wild?
Bei uns arbeitet 2 Schreinergesellen, mich als Schreinermeister und einen Azubi aktuell, und ab September haben wir einen 2. Azubi.
Was macht ein Schreiner überhaupt?
Ein Schreiner baut Möbel, das kennt jeder. Dann machen wir Theken, Schreibtische, Türen, Fenster und Parkettboden.
Herr Wild, Sie arbeiten doch mit Holz. Gehen Sie dann auch in den Wald Bäume fällen?
Das wäre schön. Wir machen das natürlich nicht. Das macht der Förster und der Waldarbeiter. Wir beziehen unser Holz schon fertig geschnitten und getrocknet vom Holzhändler. Dort können wir aber hingehen und uns die einzelnen Bohlen, so heißen die zugeschnittenen Holzbretter, beim Holzhändler heraussuchen.
Ist das Holz denn alles von der Alp?
Das wäre schön, aber wir haben heimische Hölzer, die Eiche, die Fichte, die Tanne, die Buche, die Linde. Das sind Hölzer, die auf der Alp wachsen. Alle anderen Holzarten, wie ein Mammutbaum, ein Nussbaum, sind meist Hölzer, die aus dem Ausland importiert werden und dann von uns verarbeitet werden.
Kommen wir zur Ausbildung, Herr Wild. Wie lange geht die Ausbildung als Schreiner?
Die Ausbildung als Schreiner geht 3 Jahre. Das erste Lehrjahr ist man fast nur in der Schule. Das ist eine Berufsfachschule. Da ist man nur einen Praktikumstag im Betrieb. Die letzten 2 Jahre ist man dann mehr im Betrieb und hat nur noch 2 Schultage. Und am Ende von der Ausbildung baut man ein Gesellenstück. Das ist ein Möbel, was jeder frei entscheiden kann. Das hat gewisse Kriterien, um die Prüfung erfüllen. Aber das Grundmöbel entscheidet jeder Prüfling alleine.
Kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt. Wie viel verdient man als Schreiner?
Im ersten Lehrjahr bekommt man 50 Euro am Tag. Das ist eine Praktikumsvergütung. Je nachdem, wie viele Tage man arbeitet, bekommt man natürlich dann auch. Im 2. Lehrjahr bekommt man 860 Euro, im 3. Lehrjahr 970 Euro. Als Geselle und als Meister oder Techniker ist das Ganze je nach Können und Verhandlungsbasis.
Warum haben Sie sich für den Beruf entschieden, Herr Wild?
Ich habe mich für den Beruf entschieden, da Holz ein sehr warmer Werkstoff ist und es Spaß macht, einfach Dinge zu kreieren, die man danach in jedem Wohnzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer anschauen kann. Und Holz hat einfach eine Seele, macht einfach Spaß, da damit zu arbeiten. Jedes Holzstück ist unterschiedlich, es gibt kein gleiches Holzstück.
Gibt es auch Schreinerinnen bei Ihnen? Sprich, könnte ich auch bei Ihnen anfangen?
Natürlich, wir freuen uns über jede Azubine. Wir haben circa 1/3 weibliche Auszubildende im Lehrjahr.
Welche Fähigkeiten müssten wir mitbringen, um bei Ihnen anfangen zu können?
Man muss rechnen können, man braucht gutes räumliches Vorstellungsvermögen und man braucht eine Feinmotorik und viel Spaß am Handwerk.
Und welchen schulischen Abschluss braucht man dann?
Bei uns kann man mit dem Hauptschulabschluss eine Ausbildung machen, mit einem Realschulabschluss und einem Abitur kann man auch zu uns kommen. Wenn ihr Fachhochschulreife haben, darf man natürlich auch zu uns kommen. Also bei uns geht alles.
Die Holzschmiede gibt es jetzt schon seit 2015. Wie stellen Sie sich die Zukunft vor, Herr Wild?
In naher Zukunft werden wir meine Mama und meine Tante in Rente schicken und den Betrieb in unseren Betrieb zu integrieren. Das sind Holzverpackungen. Und in ferner Zukunft, in 20 Jahren, hoffe ich, dass vielleicht einer von meinen Söhnen mich schon im Betrieb unterstützt und mir hilft.
Was könnte mich inspirieren, Schreiner zu werden, Herr Wild?
Man macht jeden Tag etwas anderes, man macht nie das Gleiche. Man hat immer einen natürlichen Werkstoff, der warm ist zum Verarbeiten. Man ist sehr kreativ und flexibel in der Arbeit.
Herr Wild, wir bedanken uns, dass Sie hier waren. Wir wünschen Ihnen noch viel Spaß mit Ihrem Holz.
Ich bedanke mich auch und ich freue mich, dass ich eure Projektarbeit weiterhelfen durfte.
Fips und das Radio lebt.
Ich bin Sebastian.
Und ich bin Amelie. Wir haben zwei Interviewgäste, Frau Kolchewski und Herrn Damaschke von der Firma Karl Stahl hier in der Schule. Was macht denn Ihr Unternehmen, Frau Kolchewski?
Die Firma Karl Stahl ist ein weltweit agierendes Unternehmen, welches 1880 als kleine Seilerei in Süßen gegründet wurde. Im Kerngeschäft beschäftigen wir uns mit dem Heben, Bewegen und Sichern von Lasten und Personen und hierfür arbeiten rund 1100 Mitarbeiter bei uns, die dafür sorgen, dass unsere Kunden aus allen möglichen Branchen sicher und einfach Lasten und Güter handeln können.
Frau Kolchewski und Herr Damaschke, was machen Sie in der Firma Karl Stahl genau?
Mein Name ist Klaus Damaschke. Ich arbeite in der Fachabteilung Lastaufnahmemittel als Produktionsleiter und bin als solcher auch für die Ausbildung in unserer Abteilung zuständig. Der Ausbildungsberuf, den wir ausbilden, ist der des Metallbohrers, Fachhändler und Konstruktionstechnik.
Und ich bin die Lara Kolchewski. Ich bin in der Personalentwicklung bei uns im Unternehmen tätig und verantworte da auch die kaufmännische Ausbildung.
Wie würden Sie die Unternehmenskultur bei Ihnen beschreiben, Frau Kolchewski?
Unser Unternehmen ist familiengeführt und das merkt man eben auch in unserer Unternehmenskultur. Uns ist dabei sehr wichtig, dass unsere Mitarbeiter zufrieden sind und wir eine klare, schnelle und transparente Entscheidungsfindung haben. Bei uns ist die ständige Weiterentwicklung auch wichtig, sowohl von unseren Produkten als auch von unseren Mitarbeitern. Und die Mitarbeiter können dann bei unserer internen Akademie eben immer wieder Kurse besuchen, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten da eben verbessern und das Ganze gilt eben auch für unsere Auszubildenden.
Und welche Ausbildungsberufe bieten Sie an?
Wir haben deutschlandweit rund 22 Standorte, viele davon bilden auch aus. Und wir haben sowohl technisch-handwerkliche Berufsbilder, zum Beispiel den Metallbauer, den der Herr Damaschke vorher schon angesprochen hat, aber auch der technische Produktdesigner, haben aber auch kaufmännische Berufsbilder, wie zum Beispiel den typischen Industriekaufmann. Und zusätzlich, wenn jemand weitermachen möchte, haben wir auch duale Studiengänge.
Wie läuft der Bewerbungsprozess ab, Frau Kolchewski?
Wer Lust hat, bei uns eine Ausbildung zu machen, der kann sich auf elektronischem Weg bei uns bewerben. Sobald die Unterlagen da sind, sichten wir die und laden dann zu einem Vorstellungsgespräch ein. Nach dem Vorstellungsgespräch kann man auch im Rahmen von einem Schnuppertag einfach die Abteilung kennenlernen oder das ganze Unternehmen mal anschauen. Und wer dennoch mehr von uns kennenlernen möchte, der kann auch ein Praktikum bei uns machen.
Herr Damaschke, wie ist der typische Ablauf einer Ausbildung bei Ihnen?
Nach erfolgreichem Bewerberverfahren wird mit dem Auszubildenden Vorvertrag abgeschlossen zum Besuch zunächst mal einer einjährigen Berufsfachschule. Der Hintergrund ist der, damit die Ausbildung zum Metallbauer dauert 3,5 Jahre und das erste Jahr macht man eine Vollzeitschule in Göppingen an der Berufsschule. Hier hat man immer 4 Tage in der Woche Schule und einen Tag ist man im Betrieb. Wenn dieses erste Jahr abgeschlossen ist, gibt es eine kleine Abschlussprüfung und ab dem zweiten Jahr sind die Auszubildenden dann hier bei uns im Betrieb in der Werkstatt tätig. Dort werden sie sehr schnell einem Team zugeordnet und arbeiten vom ersten Tag an produktiv in der Werkstatt mit.
Wie hoch ist die Übernahmequote nach der Ausbildung?
Die Übernahmequote bei Karl Stahl nach der Ausbildung zum Metallbauer liegt bei nahezu 100%. Wir haben in den vergangenen Jahren stets alle Auszubildenden, die bei uns eine Ausbildung gemacht haben, übernommen. Und die meisten sind immer noch im Betrieb bei uns tätig.
Wir haben Fachkräftemangel. Ist es bei Ihnen in der Firma auch so?
Wir bemerken in der Firma den Fachkräftemangel auch, haben aber das Glück, dass wir noch jedes Jahr Auszubildende finden Ja, und vor allem die Auszubildenden, was noch viel wichtiger ist, nach der Ausbildung auch im Betrieb halten können als Fachkräfte.
Welche Fähigkeiten sollten Bewerber mitbringen, Frau Kuschewski?
Wir legen großen Wert auf Teamfähigkeit, aber auch auf das selbstständige Arbeiten. Und jeder, der gerne anpacken will und Lust hat, sich einzubringen, ist bei uns genau richtig. Außerdem ist ein technisches Grundverständnis immer hilfreich. Wenn jemand daheim schon ein bisschen gebastelt hat oder gehandwerkt hat mit dem Papa oder mit dem Opa, dann tut es sich einfach leichter, auch unsere Produkte zu verstehen. Wenn es jemand nicht mitbringt, ist aber auch nicht schlimm. Das wäre jetzt nur der Idealfall. In der Ausbildung kann man bei uns alles erlernen.
Ich bin Grobmotoriker, also Maschke. Kann ich trotzdem bei Ihnen anfangen?
Natürlich, Sebastian, dann könntest du auch als Grobmotoriker bei uns anfangen. Wir machen kleine, feine Bauteile, aber wir machen auch große, grobe Teile. Je nach Eignung und Neigung werden wir dich während deiner Ausbildungszeit gemäß deinen Fähigkeiten einsetzen.
Ist die Digitalisierung denn schon in Ihrer Firma angekommen, Frau Kuschewski?
Definitiv. Die Digitalisierung ist natürlich ein wichtiger Baustein bei uns. Wir sind an allen kaufmännischen Arbeitsplätzen auf jeden Fall mit Laptops ausgerüstet, teilweise Tablets. Auch unsere Servicetechniker draußen beim Kunde vor Ort sind digital aufgestellt. Und das wird ein immer wichtigeres Thema und wir sind da ganz vorne mit dabei. Wir wurden in den vergangenen Jahren auch als digitaler Vorreiter schon ausgezeichnet im Mittelstand.
Frau Kolczewski, wie lange gibt es die Firma Karl Stahl schon und wie sehen Sie die Zukunft der Firma?
Die Firma Karl Stahl wurde 1880 gegründet in Süßen und mittlerweile sind wir weltweit vertreten, haben viele Standorte auf allen möglichen Kontinenten. Und unsere Produkte von damals haben mit den heutigen Produkten wenig zu tun. Wir sind mittlerweile sehr breit aufgestellt, was unsere Branchen und Kunden angeht, die wir bedienen. Und auch in Zukunft wird sich da einiges tun. Wir versuchen immer, den Wandel mitzugehen bzw. vorzudenken und unsere Produkte möglichst schnell anzupassen an den Markt und die Bedürfnisse von morgen.
Frau Kuschewski und Herr Damaschke, wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie uns die Firma Karl Stahl näher gebracht haben. Wir wünschen Ihnen noch weiterhin viel Spaß.
Vielen Dank, Amelie. Vielen Dank, Sebastian. Es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass es für euch interessant war und freuen uns auf weitere Radioprojekte mit euch.
Ich bedanke mich auch bei euch. War toll. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir hier das Interesse wecken konnten. Und vielleicht schaut ihr mal beim Karl Stahl vorbei und macht so einen Schnuppertag bei uns.
Fips und das Radio lebt.
Hallo, ich heiße Lia.
Hallo, ich heiße Valentin. Wir haben den Herr Hofele heute in unserer Schule. Herr Hofele, stellen Sie sich bitte doch mal vor.
Ja, mein Name ist Jürgen Hofele, bin Stuckateurmeister, habe in Dunsdorf einen Stuckateurmalerbetrieb mit 12 Mitarbeitern. Und die Firma Hofele gibt es seit 1903. Wir haben schon sehr große Erfahrung und arbeiten im Bereich bis Kreisköppingen.
Herr Hofele, warum wollten Sie genau diesen Beruf erlernen?
Ja, bei mir ist das natürlich schon fast vererbt. 1903, das heißt, ich bin die vierte Generation im Betrieb und zwar eigentlich eine Verpflichtung, war für mich schon immer klar, diesen Beruf zu ergreifen, weil das einfach meine Berufung ist. Es macht unheimlich viel Spaß und deswegen habe ich da gleich weitergemacht und bin im Betrieb eingestiegen und es geht auch weiter. Mein Sohn ist auch schon Stuckateurmeister und wird den Betrieb dann übernehmen.
Herr Hofele, was ist überhaupt ein Stuckateur?
Ja, der Stuckateur ist, ich denke mal, einer der vielseitigsten Bauberufe, wo es überhaupt gibt. Wir arbeiten im Innen- und Außenbereich, also die verputzen die Wände. Wir arbeiten mit unheimlich vielen Materialien zusammen, wo man halt die ganzen Zusammensetzungen des Materials wissen muss, wie man es verarbeiten muss. Wir dämmen Gebäude, damit es einfach mollig warm bleibt drinnen, dass wir keinen Schimmelbefall bekommen. Wir machen Lüftungsanlagen in Gebäude rein, um saubere Luft zu haben, um mit der Wärmerückgewinnung Energie zu sparen. Durch unsere Putze und unsere Lüftungsanlage können wir ein schimmelfreies Wohnen gewährleisten. Wir heizen auch, das heißt, wir bauen Heizungen ein, Deckenheizung, Infrarotheizung. Wir bauen Fußbodenheizungen ein. Wir gestalten Oberflächen, dekorative Oberflächen im Wohnbereich oder zum Beispiel auch im Bad. Also ein fugenloses Bad können wir zum Beispiel machen. Wir gestalten ganze Wohnungen. Wir haben eine Kellersanierung. Kellersanierung ist gerade ganz in durch die Hochwassergeschichte. Es sind ja sehr viele Keller total ja mit Heizöl verseucht zum Beispiel, weil der Heizöltank geschwommen ist. Diese Keller sanieren wir und machen die wieder schön. Ja, und ganz zum Schluss noch vielleicht eins, was ihr vielleicht alle kennt, von was der Stuck eigentlich aussagt. Natürlich machen wir auch Stuckprofile in Kirchen, in Schlössern. Es gibt auch Privathäuser, wo wir sowas machen. Wir haben Gipskartonplatten, mit denen wir sehr schöne Sachen machen können. Indirekte Beleuchtungen, werden V-Fräsungen gemacht, um einfach so eine Gipskartonplatte zu klappen, um eine Form zu erstellen. Da kann man sehr schön dann auch indirekte Beleuchtungen machen. Und als letztes noch zu Werder Gerüstbau zu erwähnen, weil das Haus, wo wir bearbeiten wollen, muss ja auch ein Gerüst aufgebaut werden.
Welche Voraussetzungen muss man dafür mitbringen?
Ja gut, zunächst ist mal wichtig, dass man ein handwerkliches Geschick hat, Freude an Gestalten hat. Man muss natürlich körperlich auch fit sein, weil man ja schon viel auf dem Gerüst unterwegs ist. Man muss einen Blick haben für dekorative Gestaltung, weil wir wirklich ja sehr viel gestalten mit freien Händen. Was auch noch wichtig ist, dass ich nachher in der Mathematik ein bisschen was drauf habe. Physik, ich muss verstehen das Material, was es macht. Und wenn er nachher in Technik und Werken noch sehr gute Eigenschaften hat, dann ist das vorteilhaft für uns.
Herr Hofele, welchen Abschluss braucht man als Stuckateur?
Ja, uns reicht der Hauptschulabschluss. Ein guter Hauptschüler ist uns jetzt sehr lieb, weil er vielleicht mehr die Eigenschaft hat, handwerklich zu arbeiten, mehr Spaß hat an Arbeiten, als jetzt der, wo vielleicht zum Studieren gehen will. Ist uns der Hauptschüler doch der, wo eigentlich, denke ich mal, für den Beruf geeignet ist.
Was mögen Sie an Ihrem Beruf, Herr Hofele?
Das Schöne an unserem Beruf ist, wir sehen, was wir gemacht haben. Ich fahre jeden Tag in vielen Häusern vorbei, wo ich einfach unsere Leistung sehe, was wir machen durften. Wir sind viel im Kundengespräch, haben viele Kontakte, wir kennen unsere Kundschaft schon über Jahrzehnte. Immer, auch wenn man es immer privat mal sieht, sind die Leute einfach froh, dass wir solche Arbeit machen können. Also es ist einfach ein sehr schöner Beruf.
Wie lange geht die Ausbildung als Stuckateur, Herr Hofele?
Wir lernen 3 Jahre, dann schließen wir ab mit der Gesellenprüfung. Wenn ein Auszubildender sehr gut ist, kann er auch eine verkürzte Lehrzeit machen. Wir empfehlen aber, diese Lehrzeit durchzuziehen, um einfach alle Punkte in der Schule mitzubekommen. Und das ist, denke ich mal, fürs spätere Leben immer wichtig, dass man da die ganze Ausbildung mit durchzieht.
Herr Hofele, arbeiten Sie auch mehr digital in Ihrem Beruf?
Ja, in der Tat, auch bei uns wird die Digitalisierung einziehen. Unsere Mitarbeiter haben ein Tablet, wo sie ihre Aufgaben bekommen und auf die Baustelle fahren und dort ihre Daten eingeben, also von der Stundenanzahl, Materialverbrauch, auch die Bestellungen, das ist alles vorbereitet und wir starten demnächst mit diesem Programm. Und so sind wir auch digital an der Welt und er kann jederzeit im Internet einfach suchen, was er für Informationen braucht fürs Material, wie man es appliziert ist wichtig, man kann da nochmal was nachlesen, also das Zeitalter der Digitalisierung ist auch im Bau eingetreten.
Wie groß ist das Team, die die Arbeit verrichten, Herr Hofele?
Es kommt darauf an, was wir ausführen. Wenn wir ein kleines Zimmer haben, da passt da ein Mann rein, dann macht er das alleine. Wenn wir aber ein großes Haus haben und dort zum Beispiel Gerüst aufbauen, brauchen wir einfach mehr Personal. Da kann es auch mal sein, dass 6, 7 Mann an einer Baustelle arbeiten. Zum Beispiel beim Putz aufziehen ist wichtig, dass der nass in nass von Gerüst zu Gerüst einfach eingebaut wird, dass wir keine großen Standzeiten haben, weil das würde man nachher einfach an der Oberfläche sehen.
Welche Zukunft hat der Stuckateur?
Ja, die ist fast unbegrenzlich. Wir haben wahnsinnig viel Altbau. In Deutschland haben wir 80% Altbaubestand, den wir sanieren müssen, der energetisch saniert werden muss. Ob jetzt Kellerdecke, Fassadendämmung oder oberste Geschossdecke, Heizungstechnik. Man hat wahnsinnig viele Aufgaben im Altbau und wir werden auch weiterhin noch Neubau machen. Und deswegen sehe ich für die Zukunft überhaupt kein Problem. Wir werden immer Arbeit haben.
Herr Hofele, wie kann ich merken, dass der Beruf zu mir passt?
Ja, im Prinzip ist es ganz einfach. Wir vereinbaren einen Termin, machen ein Praktikum. Du kommst zu uns, arbeitest 2-3 Wochen und dann siehst du, ob dir der Beruf gefällt, ob du abends zufrieden bist, weil du müde bist, weil du sagst, wir haben was geschaffen, toll, wir haben das ganze Haus angerüstet oder wir haben das Haus verputzt. Ja, und du fährst die nächsten Tage vorbei und bist eigentlich schon stolz auf dich selber, weil du sowas schon geschafft hast.
Ich bin ein Mädchen, Herr Hofele. Was kann mich an diesem Beruf Stuckateur begeistern?
Ja, auch als Mädchen kann man auch im Stuckateurberuf arbeiten. Es gibt sehr viele dekorative Sachen, die wir machen. Ob das jetzt das Vogelrosse Bad ist, ein Innenputz oder Farbgestaltungen, Fensterstreichen, Dachgesimsstreichen, Fassade streichen. Also es gibt da wahnsinnig viel, wo man doch auch für Mädchen machen kann. Ja, du kannst ja auch später mal vielleicht ins Büro wechseln, wenn du dann Erfahrung hast und eben im Büro dann die Mitarbeiter einteilen, Kundengespräche führen. Also auch das ist ja möglich.
Wie lange sind denn die Arbeitszeiten, Herr Hofele?
Ja, wir arbeiten wie in anderen Wirtschaftszweigen normalerweise 8 Stunden. Es kann aber mal erforderlich sein, dass man einfach einen Tag noch eine Stunde anhängt, wenn wir die Fassade ja fertig machen müssen. Aber es kann auch mal sein, es regnet sehr stark, da kann man diesen Tag an der Fassade nicht arbeiten. Vielleicht lohnt es sich dann nicht mehr, wenn man um 15 Uhr das Gewitter kommt, dann brechen wir diesen Tag ab und machen den nächsten Tag weiter. Also wir sind einfach etwas variabler wie in anderen Berufen.
Herr Hofele, was kann man denn als Stuckateur verdienen?
Ja, es beginnt mit der Ausbildung. Im ersten Jahr bekommen wir 920 Euro, im zweiten Jahr sind es 1233, im dritten Jahr habt ihr 1495 Euro. Später geht es dann nach Stundenlohn, nach Arbeitszeiten, aber 3.000 bis 4.000 Euro sind da schon möglich. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Wir arbeiten aber normalerweise die 160 Stunden. Es gibt Urlaub, wie in der freien Wirtschaft auch, die 30 Arbeitstage. In der Winterzeit haben wir ein Schlechtwettermodell, das heißt, wir zahlen da eine Kasse ein und wenn wir jetzt einen Tag haben, wo es Frost hat oder sehr stark regnet, dann hat man Schlechtwetter, heißt man das bei uns, da bleibt also der Mitarbeiter zu Hause und kann sich auf den nächsten Tag schon vorbereiten, aber an diesem Tag ist es einfach nicht möglich, an der Fassade zu arbeiten.
Herr Hofele, wenn ich bei Ihnen arbeite, welche Aufstiegsmöglichkeiten könnte ich kriegen?
Ja, wenn du die Ausbildung erfolgreich beendet hast, dann gibt's bei uns einen Kammerwettbewerb. Wenn du da der Beste bist, gehst du weiter zum Landeswettbewerb. Von hier aus geht's weiter zum Bundeswettbewerb. Wenn du dann der Bundessieger bist, dann kannst du noch weitergehen zur Europameisterschaft, zur Weltmeisterschaft. Ich weiß es deswegen ganz genau, weil mein Mitarbeiter hat es schon alles durchgemacht. Wir waren schon in Lissabon bei der Europameisterschaft, wir waren bei der Weltmeisterschaft. Also hier kannst du schon nach der Ausbildung relativ viel erreichen. Danach ist eben so, kannst du ja im Nationalteam mitgehen. Ja, also das ist die Vorbereitung für dies in Europa und für die Weltmeisterschaft. Später dann im Betrieb kannst du die Ausbildung leiten, du kannst den Meisterbrief machen, du kannst einen Zusatzkurs machen als Restaurator, du könntest Gerichtsgutachter werden. Es gibt Zusatzausbildung zum Meister des Raumklimas, das heißt hier in der Schule zum Beispiel, was haben wir hier für Gerüche drinnen, was könnte hier ausdünsten, was vielleicht auch gefährlich sein könnte, Untersuchungen in Gebäuden zu machen, es gibt den Schimmelsachverständigen und natürlich könntest du auch einen Betrieb mal übernehmen, wenn du den Meistertitel hast, wenn die Befähigung da ist. Es gibt genügend andere Stuckateurunternehmer, die wirklich händeringend nach Nachfolger suchen.
Herr Hofele, wir bedanken uns für das tolle Interview. Wir wünschen Ihnen weiterhin noch viel Spaß als Stuckateur.
Ja, Valentin und Lia, vielen Dank für das tolle Interview und ich wünsche euch noch viel Spaß weiterhin in der Schule.
Fips und das Radio lebt.
Ich bin der Elia.
Und ich bin die Amelie. Uns gegenüber sitzt Michael Wild. Er ist Sanitär- und Heizungsbauer. Herr Wild, stellen Sie sich doch bitte den Hörern vor.
Ich bin der Michael Wild. Ich bin Sanitär-Heizungsmeister in unserer Firma, die es schon seit 24 Jahren gibt. Ja, bin Juniorchef und ich mache gerade eine Weiterbildung zum Energieberater.
Herr Wild, was macht überhaupt ein Energieberater?
Ein Energieberater berät, was man an den Gebäuden besser machen könnte, punkto Isolierung, Sanitär- und Heizungstechnik. An der Heizungstechnik zum Beispiel neue Heizungssysteme empfehlen, dass man erneuerbare Energien einsetzt.
Warum haben Sie sich denn für diesen Beruf entschieden?
Schwierige Frage. Mein Vater war Sanitärheizungsmeister, hat einen Betrieb gehabt. Von dem her war das für mich eigentlich schon immer klar, dass ich Sanitärheizungsmeister war und vielleicht auch in Zukunft mal den Betrieb übernehmen würde.
Herr Wild, welche Aufgaben hat denn ein Sanitär- und Heizungsbauer?
Ein Sanitärheizungsbauer macht Neuinstallationen oder auch Sanierungen von Bädern oder Sanitärinstallationen. Oder wir sind auch beim Heizungsbau, also da machen wir dann auch Sanierungen und ja Neuinstallationen quasi. Was man auch ziemlich oft macht, ist Kundendienst, auch wieder bei beides.
Herr Wild, wird man bei Ihrer Arbeit schmutzig?
Ja, da wir recht viel auf Sanierungen oder auf Neubauten sind, werden wir recht staubig. Und gerade auch beim Heizungskundendienst kann man auch recht dreckig werden.
Wenn ich bei Ihnen arbeiten möchte, Herr Wild, welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?
Schulische Voraussetzungen wäre auf jeden Fall mal ein Hauptschulabschluss. Sollte mal recht gut sein, sage ich. Besser wäre ein mittlerer Schulabschluss.
Und in welchen Schulfächern sollte ich fit sein?
Also ich sag mal, vor allem in Mathematik sollte man recht fit sein. Wir müssen Rohrlänge ausrechnen, vielleicht auch Rohrdimensionen eventuell. Wir haben viel mit Heizlasten zu tun.
Welche Ausbildung macht man bei Ihnen und wie lange gehen die?
Also die Ausbildung geht 3,5 Jahre circa. Man kann sie verkürzen. Wenn man davor schon eine Ausbildung gemacht hat, kann man zum Beispiel das erste Lehrjahr weglassen. Und als Ausbildung macht man einen Anlagenmechaniker im Sanitär und Heizung und Klimatechnik.
Ich bin Feinmotoriker. Hätte ich bei Ihnen auch eine Chance, Herr Wild?
Also eigentlich sind wir eher Grobmotoriker. Also wir schaffen auf dem Bau. Und klar, Feinmotoriker können wir im Kundendienstbereich brauchen. Da haben wir es oftmals mit Kesselanlage zu tun, die wo ja sehr kleine Bauteile auch zum Teil haben.
Welche weiteren Aufstiegsmöglichkeiten bestehen? Und Herr Wild, ganz wichtig, wie viel verdient man bei Ihnen?
Also Aufstiegsmöglichkeiten gibt's recht viele. Vor allem ein Meister kann man machen. Dann kann man im SHK Kundendienstmonteur kann man machen. Oder man kann zum Beispiel auch einen Techniker hinterhin hängen. Ja, und dann kann man natürlich immer noch weitermachen, so wie ich jetzt Energieberater. Gibt's recht viele Sachen. Geldlich, also verdienen kann man als Geselle, sage ich mal, zwischen 18 und 22 Euro auf die Stunde verdienen. Und dann nachher als Meister kann man bis zu 35 Euro hoch. Das ist Verhandelssache.
Herr Wild, momentan herrscht ja Fachkräftemangel. Wie bekommen Sie Auszubildende?
Also wir machen zum Beispiel Werbung mit der Schule, mit solchen Aktionen wie jetzt zum Beispiel, oder bei der Agentur für Arbeit und dann halt noch durch Praktikas von Schülern.
Ich stehe ja auch vor der Berufsauswahl. Was könnte mich an Ihrem Beruf begeistern, Herr Wild?
Also bei uns kann man zum Beispiel gerade bei der Heizungstechnik recht viel auch für den Umweltschutz tun. Da gibt's so viele positive Sachen. Unser Beruf ist so vielseitig. Ich schlage euch vor, bei uns im Beruf ein Praktikum zu machen, um einfach den Beruf ein bisschen kennenzulernen.
Ich zock gerne am PC. Herr Wild, arbeitet man bei Ihnen auch digital?
Ja klar, wir sind gerade so im Umschwung, dass wir unser Büro weiter digitalisiert quasi, dass man quasi auf der Baustelle auch mit dem Tablet arbeitet. Die Heizungssteuerungen werden eigentlich auch immer digitaler. Wir haben da recht viel mittlerweile mit so Touchscreen und so. Müssen wir alles einstellen, also für den Kunde dementsprechend.
Haben Sie auch Maschinen als Installateur und welche sind das?
Ja klar, wir brauchen recht viele Maschinen. Zum Beispiel große Bohrmaschinen, Flexen, Pressmaschinen zum Rohrpressen, Messwerkzeuge zum Beispiel, gerade wenn man Abgasmessungen macht und dann noch Kleinwerkzeug wie Schraubenzieher, große Zange, also Rohrzangen zum Rohre anziehen und so.
Herr Wild, Ihre Firma gibt es jetzt schon 24 Jahre. In der Zukunft gesehen, arbeiten bei Ihnen dann auch Roboter?
Das weiß ich, kann ich noch echt nicht sagen. Also wahrscheinlich wird schon irgendwann mal was kommen auf dem Bau als Erleichterung, aber ich glaube jetzt nicht, dass mir durch Roboter ersetzt wird. Dafür sind die Aufgaben viel zu komplex, dass es ein Roboter in Zukunft machen kann.
Herr Wild, danke für das tolle Interview und für das Beantworten unserer Fragen.
Amelie und Elia, es hat mich sehr gefreut, heute hier zu sein. Es waren ganz, ganz tolle Fragen. Danke.
Hallo, ich bin die Kinana.
Ich bin Elia. Wir haben heute zwei Interviewgäste zu Besuch von der Dachwerkstatt Küpper, die sich jetzt kurz vorstellen.
Ja, hallo, freut mich, dass wir heute hier eingeladen worden sind zu euch in die Messelbergschule, bei der wir ja mit unserer Firma Dachwerkstatt Küpper Bildungspartner sind. Mein Name ist Barbara Küpper, ich bin zusammen mit meinem Sohn Geschäftsführer von der Firma Dachwerkstatt in Saalach.
Hallo, ich bin der Leon Liebeknecht, ich mache eine Ausbildung als Dachdecker. Ich bin mittlerweile im dritten Lehrjahr und in zwei Wochen habe ich meine Prüfung und ich war vorher hier in der Messelburg-Schule.
Nun, Frau Küpper, was ist eigentlich ein Dachdecker bzw. Dachdeckerin?
Ja, ein Dachdecker oder eine Dachdeckerin kümmert sich um alles, was mit dem Dach zusammenhängt. Es geht dabei nicht nur um die Eindeckung des Daches, also sprich um ein Ziegeldach, sondern es geht auch um Dachfenster, es geht um Lichtkuppeln. Es geht bei unserer Firma zum Beispiel vor allem um Flachdächer, also sprich um Abdichtungen als solches und die dazugehörige Klempnerarbeiter.
Herr Liebeknecht, was machen Sie eigentlich in Ihrer Ausbildung als Dachdecker?
Mittlerweile bin ich schon ziemlich eingelebt in die Firma. Ich habe schon meine eigenen Baustellen, mache schon alleine mein Ding mit meinen Kollegen. Aber das war nicht immer so. Zum Beispiel im ersten Lehrjahr haben wir, sag ich mal, viel zugucken müssen, weil das sind halt auch gefährliche Arbeiten, wo man nicht direkt machen kann. Da muss man erstmal aufpassen, zugucken und viel lernen. Und mittlerweile ist aber schon so, dass ich meine eigenen Baustellen führe und, sag ich mal, meine eigene Kolonne habe und schon ziemlich eingelebt bin in die Firma.
Frau Küpper, ich bin ja ein Mädchen. Wie kann ich für mich selbst testen, ob der Beruf zu mir passt?
Ja, Kinana, wir laden dich ganz herzlich ein, dass du bei uns in der Firma ein Praktikum machst. Es ist jederzeit möglich. Wir freuen uns auch sehr drüber und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ein Mädel das macht. Du kannst auch mal auf die Internetseite gehen. Oben ist das neue vorn. Da gibt's auch Tests um diesen Beruf, wo du ein bisschen rausfinden kannst, ja, was für Fähigkeiten brauche ich denn? Und kann mir dieser Beruf Spaß machen? Aber wirklich am allerbesten ist es einfach ein Praktikum zu machen, um das kennenzulernen, das Feeling kennenzulernen, auf dem Dachseil kennenzulernen und mit den Kollegen zu arbeiten, weil diese Teamarbeit ist einfach richtig toll.
Was haben Sie, Herr Liebeknecht, für Fähigkeiten mitbringen müssen, um bei der Dachwerkstatt Küpper arbeiten zu können?
Also ein großer Teamgeist ist sehr gefragt. Man muss auf jeden Fall schwindelfest sein oder wetterfest, weil damit hat man viel zu tun. Und dann braucht man noch eine sehr große Belastbarkeit, braucht man eine Robustbarkeit, weil der Beruf, der ist anstrengend oder anstrengender als andere Berufe.
Welche Belastungen sind Sie denn schon ausgesetzt, Herr Lieberknecht?
Am Abend, wenn man von der Arbeit zurückkommt, dann ist man, sag ich mal, auch ziemlich kaputt. Aber das ist auch sehr gut, weil man sieht auch, was man geleistet hat. Man sieht seine Arbeit, dass man vorankommt.
Wie hoch ist die Ausbildungsvergütung?
Ja, also da können wir im Dachdeckerhandwerk sagen, dass wir da relativ oben dabei sind bei dem, was unseren Tarif anbelangt. Wir zahlen im ersten Lehrjahr 860 Euro. Im zweiten 1040 und im dritten 1320. Die nächste Staffelung gibt's dann als Geselle in den ersten zwei Jahren. Da ist man dann wieder ein bisschen höher. Und alles andere, klar, gibt's einen Tarif. Aber bei uns in der Firma ist es so, dass wir auch nach Können und Leistung bezahlen und ist im Prinzip nach oben dann auch noch ziemlich steigen können. Vor allem natürlich auch, wenn man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Ist man im Handwerk wirklich sehr gut aufgestellt, was die Bezahlung anbelangt.
Wie lange gibt es denn die Firma Dachwerkstatt Küpper schon?
Ja, unsere Firma gibt es seit 1911. Die Firma wurde damals gegründet mit zwei Mitarbeitern, hat man dann sehr, sehr lange gearbeitet Und als dann 1986 mein Mann die Firma übernommen hat, seit diesem Zeitpunkt sind wir auf 30 Mitarbeiter angewachsen und sind jetzt momentan in der vierten Generation.
Wie sehen Sie denn die Zukunft der Firma, Frau Küpper?
Ich bin sehr froh, dass mein Sohn Jonas schon seit mehreren Jahren jetzt in der Firma dabei ist. Das heißt, momentan machen wir ja die Firmenführung gemeinsam. Irgendwann, wenn ich mich verabschiede, wird mein Sohn die Firma alleine weiterführen. Es ist bereits auch schon seine Frau, die Romina, mit am Start. So ist unsere Zukunft auch gesichert und der Beruf des Dachdeckers, der wird nie aussterben, weil er wird nie durch KI ersetzt werden können. Es wird immer Dächer geben, bei denen es reinregnet. Also von daher haben wir eigentlich keine Zukunftsängste. Wir haben eher die Sorge, dass dieses massive Klima und die massive Regenfälle ja uns einfach beschert, dass wir zu wenig Mitarbeiter haben, um das alles abdecken zu können, was da auf uns zurollt. Und natürlich in puncto Klima, PV-Anlagen, Gründächer sind wir sehr stolz, dass wir als Dachdecker im Prinzip ja auch als Klimaschützer fungieren.
Herr liebe Knecht, die Frau Küpper hat gerade was gesagt über die KI. Ist bei Ihnen die Digitalisierung schon angekommen?
Also die KI kann uns nicht ersetzen, aber die Digitalisierung ist bei uns schon eingetroffen. In der Firma haben wir eine Kantbank, die ist alles mit Computer und mit Touch steuerbar. Oder als Beispiel im Büro die E-Rechnung oder eine digitale Zeiterfassung. Das ist bei uns alles schon auf einem hohen Stand. Die Vorarbeiter gehen schon mit Tablets auf die Baustelle, um dort schon die Werkstoffmengenberechnung zu berechnen oder die Flächengröße. Sowas zum Beispiel. Also die Digitalisierung ist bei uns schon eingetroffen.
Frau Küpper und Herr Liebeknecht, danke, dass Sie uns die Fragen beantwortet haben. Wir wünschen Ihnen noch viel Spaß auf den Dächern im Kreis Göppingen.
Ja, vielen Dank euch und wir wünschen euch noch eine gute Schulzeit, schöne Sommerferien und mir freut uns sehr, wenn wir welche von eurer Schule vielleicht mal als Praktikanten begrüßen dürfen.
Also von mir aus auch danke, Kinana und Elia, und ich würde mich auch sehr freuen, irgendjemand von euch mal bei uns in der Firma zu sehen.
Und das Radio.
Ich bin Sebastian.
Und ich bin Lea und bei uns ist der Herr Klein. Herr Klein, können Sie sich kurz vorstellen?
Ich grüße euch. Mein Name ist Robert Klein. Ich bin Geschäftsführer bei einer Autofirma. Wir haben eine Werkstatt, die Karosseriearbeiten durchführt, sowie auch Lackierungen und mechanische Arbeiten. Einen großen Verkauf haben wir auch noch. Wir verkaufen Anhänger und verkaufen Autos und sind mit 25 Mitarbeitern kein so kleiner Betrieb hier in Donsdorf. Was interessiert euch? Stellt mir gern eure Fragen.
Herr Klein, was macht eigentlich ein Automechaniker?
Automechaniker ist eigentlich derjenige, der Fahrzeuge technisch repariert. Also das heißt, wenn ein Fahrzeug einen technischen Ausfall hat oder nicht mehr läuft, dann kommt der Techniker, der sich mit der Elektronik im Auto, mit der Technik, Motor, Getriebe und sonstigen Sachen auskennt und repariert es.
Herr Klein, wie lange sind Sie schon Automechaniker?
Also ich muss jetzt gleich was richtigstellen. Wir haben den Beruf des Automechanikers sowie des Karosseriebauers und Autolackierers in unserem Betrieb. Ich selber bin jetzt für die Autolackiererei und für den Karosseriebau zuständig. Ich übe diesen Beruf jetzt schon seit mehr als 35 Jahren aus. Und es hat sich in diesem Bereich auch sehr, sehr viel entwickelt.
Herr Klein, ich möchte auch Automechaniker werden. Welche Fähigkeiten muss ich denn mitbringen?
Das freut mich sehr, dass du das machen möchtest. Es ist ein sehr, sehr interessanter Beruf. Früher hat man immer gesagt, wenn man in der Schule nicht ganz so gut ist, kann man Automechaniker immer werden. Das ist leider nicht wahr. Also der Beruf ist sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Also man sollte schon einen guten Schulabschluss mitbringen. Und wie gesagt, es ist ein anspruchsvoller Beruf, also sehr interessant, sehr vielseitig, sehr vielfältig, weil man in alle Richtungen gut sein muss. Und es ist ein Beruf mit Zukunft, absolut.
Welchen Schulabschluss muss denn Sebastian mitbringen, um bei ihm anzufangen?
Also der Schulabschluss wird beim Automechaniker schon gern gesehen ab der Realschule aufwärts. Man hat festgestellt, dass man auch jetzt, was Sprachen betrifft, was Mathematik betrifft und sonstige Fächer, die ihr ja alle fleißig lernt, sehr, sehr wichtig sind für diesen Beruf. Weil wie gesagt, es ist halt rein nicht nur eine Mechanik, es hat auch viel mit Elektronik zu tun und auch viel mit rechnerischen Sachen bei den Fahrzeugen und da muss schon ein gewisser Schulabschluss, ist da schon Voraussetzung.
Herr Klein, Sie haben mehrmals gesagt, dass Sie mit Elektronik arbeiten. Wie digital arbeiten Sie denn?
So, ihr wisst ja alle, wie modern die Fahrzeuge sind. Eure Eltern haben ja Fahrzeuge. Und ihr seht ja, dass das jetzt nicht nur ein Ganghebel ist, ein Lenkrad und ein Blinkerschalter, dass da natürlich sehr, sehr viel Technik dabei ist mit Abstandswarnung, mit den Assistenten. Die Kommunikation im Fahrzeug selber ist ja sehr, sehr aufwendig mittlerweile. Apple, CarPlay, ihr kennt ja die Begriffe alle sehr gut. Und da seht ihr ja schon, dass in den Fahrzeugen sehr, sehr viel Elektronik drin ist. Und auch die muss man heute reparieren können. Also ich sag, ein Auto kann heute elektronisch Minimum genauso viel wie eure Handys. Und ihr wisst ja wahrscheinlich gar nicht, was eure Handys alle können, weil die können mehr, wie ihr denkt. Und so ist genauso auch bei den Fahrzeugen. Also man kann heute Fehler, die im Fahrzeug drin sind, sprich wenn es nicht mehr läuft oder sonstiges, gar nicht mehr mechanisch ausmessen, sondern das sind alles Geschichten, die macht man heute alles digital. Also Tester auf, dran und dann sagt der Tester, wo ist was kaputt, was ist zu reparieren. Das ist heute die Automobiltechnik.
Dann kennen Sie sich ja auch im KI aus.
Natürlich, das müssen wir ja automatisch, weil wie gesagt, wenn wir uns da nicht auskennen, können wir nicht reparieren. Das ist heute ein gängiges Element in unserem Leben, die KI. Und die wird auch sehr stark in die Fahrzeugtechnik mit eingebunden.
Herr Klein, wenn ich jetzt bei Ihnen eine Ausbildung mache, wie lange dauert die und was kann ich denn verdienen?
Also die Ausbildung geht über 3,5 Jahre. Ihr seid in der Regel im ersten Jahr in einer Vollschule, das heißt nicht im Betrieb, sondern nur einen Tag im Betrieb. Und dann die anderen 2,5 Jahre immer im Wechsel, da habt ihr dann einen Berufsschultag und ansonsten seid ihr im Betrieb. Der Beruf wird sehr, sehr gut bezahlt, also ich sag mal 1.000 Euro in der Lehrzeit im Monat sind normal. Wenn ihr sehr, sehr gut seid, habt ihr dann nachher aber auch einen sehr, sehr guten Gehalt, weil dieser Beruf ist sehr, sehr gefragt. Dieser Beruf ist sehr, sehr beliebt auf dem Markt mittlerweile und wird dementsprechend auch gut bezahlt.
Arbeiten Sie denn auch an Elektroautos und an Wasserstoffautos?
Elektroautos sind natürlich ein großer Bestandteil oder das ist stark im Kommen. Wasserstoffautos bislang noch nicht so stark, aber wie gesagt, die Elektrofahrtechnik, die hat natürlich schon Einzug gehalten. Auch die müssen wir reparieren. Die Elektroautos haben wie die mit Verbrennungsmotor natürlich auch Technik, die beim Verbrenner und beim Elektroauto gleich sind. Also sprich Bremsen, Reifen, andere Sachen, wenn man einen Unfall repariert. Der Elektromotor ist auch in einer Karosserie drin, wo ein Verbrenner auch hat. Die Technik mit den Elektrofahrzeugen selber ist sehr, sehr umfangreich, hat natürlich auch andere spezifische Sachen, die ein Verbrenner nicht hat. Aber das Elektrofahrzeug wird Einzug halten bei uns und wird sich auch irgendwann auf dem Markt etablieren und stabilisieren. Und insofern sind wir gezwungen, da natürlich mitzureisen.
Herr Klein, Sie arbeiten schon 35 Jahre in dem Beruf. Was hat sich denn alles verändert in der Zeit?
Also verändert hat sich sehr, sehr, sehr viel. Das muss man sagen. Also ich glaube, schneller kann das Leben nicht rennen wie in der Technik der Automobilität. Wir hatten früher ganz normal Verbrennungsmotoren mit weniger Leistung, ziemlich einfache Technik. Und natürlich hat man jetzt gesehen, dass jetzt die Fahrzeuge technisch ganz anders ausgestattet sind wie früher. So wie wir es vorher schon angesprochen haben, viel mit Elektrik, mit Elektronik im Fahrzeug, mit viel, viel mehr Überwachung, das heißt Spurhalteassistenten, die das Fahrzeug in der Spur halten, Auffahrassistenten, die einen Auffahrunfall vermeiden, das gab es früher alles nicht. Also die Fahrzeuge sind sehr, sehr technisch sicherer geworden. Ich sage immer, heute braucht man fast nicht mehr so gut Auto fahren können wie früher, weil das Fahrzeug verzeiht einem viele Fehler. Und das ist das Hauptsächliche, was sich in der Technik geändert hat.
Herr Klein, wie sieht in Ihrer Meinung das Auto in der Zukunft aus?
Also das Auto der Zukunft. Wenn ich in die Zukunft schauen könnte, würde ich mir vieles leichter machen können. Aber das Fahrzeug in der Zukunft wird mit Sicherheit noch mehr Technik bekommen. Das wird noch sicherer gemacht. Man spricht ja heute schon von autonomem Fahren. Das heißt, das Auto fährt von alleine. Das wünsche ich mir persönlich nicht. Das macht die ganze Geschichte nur langweiliger. aber es wird sicher ein Punkt werden, dass das Fahrzeug viel, viel mehr kann oder die Fahrzeuge viel, viel mehr können als jetzt im Moment.
Herr Klein, bevor ich bei Ihnen eine Ausbildung mache, kann ich auch ein Praktikum machen?
Natürlich. Ich meine, es ist immer interessant, bevor man sich für irgendeine Berufswahl entscheidet, vielleicht auch mal reinzuschnuppern, was der Beruf so macht und wie der Beruf eigentlich ist. Es ist immer besser, man macht vorher ein Praktikum, schaut sich den Beruf an, schaut sich auch die Ausbildungsstätte dann an und dann würde ich erst eine Entscheidung treffen, ist der Beruf was für mich oder nicht.
Dann bedanken wir uns jetzt bei Ihnen für das tolle Interview und die tollen Antworten, die Sie gegeben haben.
Lea und Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen und habe das euch auch gern beantwortet. Es ist immer interessant, wenn junge Menschen sich für einen Beruf interessieren oder für die Welt interessieren. Was ist wenn? Was gibt es? Was muss ich tun? Und euch gute Zeit. Lernt noch schön weiter. Und Sebastian, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann mal sehen würden.
Fips. Und dem Radio tut nämlich Leben tun. Ne?
Wir möchten euch heute recht herzlich zu unserer Radiosendung mit dem Thema Berufsorientierung an der Messelbergschule, abgekürzt BOMBS, in Donsdorf begrüßen.
Die Messelbergschule ist eine Gemeinschaftsschule mit ca. 200 Schülern und zwei angeschlossenen kleinen Grundschulen in den Teilorten Winzingen und Reichenbach.
In einer Arbeitsgruppe von den Lehrerinnen und Lehrern der MBS ein BO-Konzept erarbeitet, das sich von Klasse 5 bis 10 immer weiter entwickelt und den Schülerinnen und Schülern einen möglichst großen Einblick in die Berufswelt ermöglicht. Wir möchten euch kurz einen Überblick über die Maßnahmen geben.
In der Klassenstufe 5 erarbeiten die Schülerinnen und Schüler im Fach Deutsch einen Fragebogen, mit dessen Hilfe sie die Berufsbilder ihrer Eltern erörtern und den Mitschülern präsentieren. Zusätzlich besucht die Klassenstufe einen Betrieb unserer Bildungspartner und gestalten einen Steckbrief über die Firma oder Einrichtung.
Das Schulfach BNT, Biologie, Natur und Technik, orientiert sich im Bereich Technik in der 6. Klasse an den holzverarbeiteten Berufen. Der Besuch eines örtlichen holzverarbeiteten Betriebs wird angeboten und die Schüler erstellen im Anschluss eine Präsentation über die besuchte Firma.
In Klasse 7 müssen die Schülerinnen und Schüler einer Gemeinschaftsschule ein sogenanntes Wahlpflichtfach belegen. Die Jugendlichen haben die Qual der Wahl zwischen den Fächern Technik, Alltag, Ernährung und Soziales oder Französisch. In den beiden erstgenannten Fächern werden den Stoffplänen entsprechend verschiedenste Berufsbilder passend zu den Inhalten vorgestellt. Zusätzlich ist in der Klassenstufe 7 ein Mama-Papa-Tag eingeplant, bei dem die Schülerinnen und Schüler ihre Eltern oder sonstige Verwandten und Bekannten einen Tag an ihrer Arbeitsstätte begleiten und das kennengelernte Berufsbild anhand eines Berichts erläutern.
Zwei im Schuljahr fest eingeplante Betriebspraktika und der Besuch von Bildungsmessen ist Pflicht für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8. Auch die Agentur für Arbeit kommt an die Schule und übernimmt die gesetzlich vorgeschriebene Berufsberatung durch einen ausgebildeten Berufsberater bzw. Berufsberaterin. Im Bildungsplan neu aufgelegten Fach BO Plus werden zusätzlich berufsorientierende Fähigkeiten und Fertigkeiten getestet und gefordert. Seit dem Schuljahr 23/24 bietet die Messelbergschule am Donnerstagnachmittag zusammen mit unseren Bildungspartnern Workshops an. Die Schüler suchen sich über den genannten Zeitraum 5 Veranstaltungen heraus und absolvieren diese. Dazu kommen die Betriebe mit ihrem Programm an die Schule. Oder die Workshops finden in den jeweiligen Betrieben statt.
Die Berufsorientierung in der Klassenstufe 9 ist fast identisch mit der Klasse 8. An einer Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg absolvieren die Schülerinnen und Schüler am Ende der Klassenstufe 9 ihren Hauptschulabschluss und die Schülerinnen und Schüler der mittleren Bildungsniveaustufe den Realschulabschluss am Ende von Klasse 10. Daher finden in Klassenstufe 10 keine Praktika mehr statt und es ist lediglich der zusätzliche Besuch von Bildungsmessen und die weitere Betreuung durch die Berufsberatung geplant.
Am Schluss möchten wir erwähnen, dass die Messelbergschule eine hausinterne Bildungsmesse für ihre Schulgemeinschaft organisiert. Diese ist bei den Bildungspartnern und Besuchern sehr beliebt, da sie die Möglichkeit bieten, mit Betrieben und Einrichtungen intensiv ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.
FIPS, wieder was gelernt.
Das war die Sendung der Radioprojektwoche von der Messelbergschule Donsdorf. In der Projektwoche von dem 15.07. bis zum 19.07.2024 haben wir über das Thema Berufe recherchiert. Wir konnten Interviews mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von verschiedenen Firmen aufnehmen, Berichte erstellen und einige Beiträge einsprechen. Daraus wurden zwei tolle und informative Sendungen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, die Messelbergschule Donsdorf macht Radio.